muss nur die Medien anmachen, Fernsehen, Interviews mit besonders erfolgreichen Leuten, man muss nur mit Amerikanern reden, dann heißt, leb deine Träume, du musst deine Träume leben, dann gehört dir die Welt. Kennen Sie Mark Smith? Wahrscheinlich nicht, ich kannte ihn lange Zeit auch nicht. Ich war am Donnerstagabend in der Ratiopharm Arena, da wurde von BBC Earth wurden tolle Filmsequenzen gezeigt und BBC Earth hat 40 Filmteams, die 10 Jahre mindestens unterwegs waren, um die Natur und Tiere zu filmen. Und einer dieser Tierfilmer heißt Mark Smith und der hatte einen Traum. Der hatte den Traum, einen Schneeleoparden in freier Wildbahn beim Jagen zu filmen. Das ist nämlich bis dahin niemand gelungen. Und er hat sich in den Kopf gesetzt und es war sein Traum, den Schneeleoparden zu finden und zu filmen. Und der hat tatsächlich in Pakistan im Hochgebirge bei Minusgraden 5 Monate mit sich und seiner Kamera verbracht. Ist jeden Morgen aufgestanden, jeden Morgen die Kamera aufgebaut, jeden Morgen an die gegenüberliegende Felswand geguckt und das den ganzen Tag. 5 Monate lang. Aber er hat seinen Traum gelebt. Und tatsächlich, nach 5 Monaten hat sich einer dieser Felsbrocken bewegt. Und es war ein Schneeleopard, es war kein Felsbrocken. Und der ist dann losgerannt, einer Bergziege oder was weiß ich, was das war, hinterher. Und es sind wirklich unglaubliche Bilder entstanden. Und jetzt hat er seinen Traum erfüllt. Das ist ein Traum, oder? Wer es mag. Das Problem mit unseren Träumen ist vielleicht gerade das, dass es nach jedem Traum auch ein Erwachen gibt. Und zwar auch nach den erfüllten Träumen. In der Bibel gibt es einen, der hat mit Gott unheimlich viel erlebt. Gott hat ziemlich früh in seinem Leben, als die Träume gerade so entstanden sind und als er vielleicht gedacht hat, er übernimmt mal den Reichtum und den Besitz seines Vaters und baut den noch aus und baut ein Imperium auf, hat Gott zu ihm gesagt, und jetzt geh. Geh irgendwo hin. Ich sag dir jetzt nicht, wohin, ich werde es dir unterwegs sagen. Und dieser Abraham ist losgegangen und hat alle seine Träume hinter sich gelassen und ist diesem Gott gefolgt und ist durch tiefe Tiefen gegangen, unglaublich tiefe Tiefen. Er hat Angst um seine Frau gehabt, er hat Hungersnöte gehabt, er war gefangen, er hat die Hälfte seines Besitzes seinem Neffen abgegeben und hat ihm noch das bessere Land überlassen. Was für ein Gottvertrauen. Geh dahin, wo ich dich hinbringe. Jüdische Geschichtsschreiber und jüdische Theologen sagen, Abraham hatte in seinem Leben 10 Prüfungen. 10 Prüfungen auf dieser Reise. Und es waren starke Prüfungen. Und Abraham hat sich nicht in allen bewährt. Nicht in allen. Und dann war doch noch dieser ganz große Traum. Und es war nicht nur ein Traum, das war eine klare Zusage Gottes. Dass Gott zu ihm sagt, und ich werde dir einen Sohn schenken. Und dieser Sohn wird dich, warum Gott zu Abraham sagt, wird dich zu einem großen Volk machen und nicht ihn zu einem großen Volk machen, kommen wir nachher noch drauf. Aber er hat zu Abraham gesagt, dieser Sohn wird dich zu einem großen Volk machen. Und durch diesen Sohn und durch seine Nachkommen wirst du ein Segen sein für alle Völker auf dieser Erde. Das war nicht nur ein Traum. Das war eine klare Zusage Gottes. Problem war nur, das hat länger als 5 Monate gedauert. Der Schneeleopard hat 5 Monate auf sich warten lassen. Schon dumm genug, darauf zu warten, finde ich. Was hätte man in 5 Monaten alles anfangen können? Aber leb deine Träume. Und bei Abraham hat es ewig gedauert. Und Abraham war 100 Jahre alt. Das muss man sich mal geben. Seine Frau war 90 Jahre alt. Bis es dann eingetreten ist. Keiner hat es mehr für möglich gehalten. Und dieser Sohn, dieser Isaak, den haben sie dann Isaak genannt und Isaak bedeutet, ich lache. Das sind zwei Sachen. Zum einen, jawohl, ich lache aus vollem Herzen, ich freue mich aus vollem Herzen, mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Endlich, endlich, Gott steht zu seinen Zusagen, endlich ist alles gut. Ich lache. Und ich lache noch ein bisschen mehr und habe auch vorher gelacht, weil ich das gar nicht für möglich gehalten habe. Mir ist es nochmal und nochmal und nochmal und einmal ganz direkt von Angesicht zu Angesicht zugesagt worden, Sarah, meine Frau, wird schwanger werden. Und nicht nur Sarah hat gelacht. Auch Abraham hat gedacht, der spinnt ja wohl. Ich bin 100. Wo gibt es denn sowas? Aber jetzt ist er da. Traum ist erfüllt. Alles gut. Lebe deine Träume. Ja, hat sich ja gelohnt. Schneeleopard ist da und Isaak ist da. Jetzt könnte die Predigt eigentlich aufhören. Könnte man nach Hause gehen. Lebe deine Träume. Du weißt sowieso selber am besten, was dir gut tut. Du weißt ganz alleine, was richtig ist für dich. Geht raus, lebt eure Träume. Nach jedem Traum gibt es ein Erwachen, auch nach dem erfüllten Traum. Wer eine Bibel dabei hat, ich lese 1. Mose 22, Abvers 1. Da steht, nach diesen Geschichten, nach all diesen Geschichten, die Abraham erlebt hat, nach all den Segnungen, die Abraham erlebt hat, passiert Folgendes. Nachdem der Traum erfüllt ist, passiert Folgendes. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham oder stellte Gott Abraham auf die Probe oder prüfte Gott Abraham. 10 Prüfungen. Und das ist die einzige Prüfung in der ganzen Abrahamsgeschichte, wo explizit drin steht, Gott prüfte Abraham. Die einzige. Gott selber prüfte Abraham. Und sprach zu ihm Abraham. Und er antwortete, wie es der Abraham halt so macht, gell? Hier bin ich. Hier bin ich. Er hat ja schon mehrfach erlebt, dass Gott in sein Leben eingegriffen hat. Und er hat nicht aufgehört zu sagen, okay, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du liebst, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer, auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich 2 Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, von dem Gott ihm gesagt hatte. Am 3. Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, hier bleibt ihr mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und so gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Krass, gell? Da liegt sein Sohn auf dem Opferaltar, das Messer schon in der Hand. Dann ruft Gott und Abraham sagt, nicht, ich habe jetzt gerade Besseres zu tun, sondern er sagt, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit den Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher sagt man noch heute auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Und jetzt kommt es eben nochmal, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Nach all den Geschichten, nachdem Gott den Traum erfüllt hat, prüft Gott Abraham und er sagt zu ihm, geh alleine, nimm niemand mit, außer die du brauchst. Nimm Isaak mit und geh du alleine. Das ist eine Sache zwischen dir und mir. Und Abraham hat mit keinem darüber gesprochen. Abraham hat Holz gepackt, hat den Esel beladen, hat zwei Knechte mitgenommen, hat den Isaak mitgenommen, hat wahrscheinlich Proviant eingepackt und ist losgelaufen. Und er wusste nicht, wohin, und er wusste nicht, wie die Geschichte ausgeht. Was fordert denn Gott von Abraham? Gott fordert von Abraham, nachdem er schon von ihm gefordert hat, damals in Haran, wo Gott ihn aufgefordert hat, sein Land zu verlassen. Das bedeutet, Abraham, verlass deine Vergangenheit, lass das Alte zurück. Jetzt fordert Gott von Abraham, gib mir deine Zukunft. Merken wir, wie krass das ist. In der damaligen Gesellschaft, wo der Erstgeborene, auf dem lag alle Hoffnung der ganzen Familie. Wir können das, glaube ich, nur verstehen, diese Anweisung und was das bedeutet hat für Abraham, wenn wir uns klar machen, was der Erstgeborene bedeutet hat damals und was Familie bedeutet hat damals. Ist viel spekuliert worden über diesen Text und mir selber ist es so gegangen in der Vorbereitung, dass ich mir seit 4 Wochen, 5 Wochen beschäftigt mich der Text im Kopf und ich formuliere immer wieder um und denke, kann ich das so sagen oder ist das oder und Gott hat immer wieder mich herausgefordert. Ist immer wieder ein Stückchen tiefer gegangen, ist mir bei noch keiner Predigtvorbereitung so krass gegangen wie hier. Kann Gott sowas fordern? Kann Gott sowas machen? Doch absurd. Nachdem er Abraham das zugesagt hat, nachdem er das nicht nur zugesagt hat, sondern nachdem er ihm gesagt hat, und in diesem Sohn werden alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden, das kann Gott nicht machen. Das ist absurd. Sören Kierkegaard ist verrückt geworden über den Text. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Furcht und Zittern, wo es ganz stark um diese Geschichte geht und er philosophiert darüber, kann Gott sowas tun? Kann Gott das Absurde von mir fordern? Was macht mein Glaube, wenn Gott was Absurdes von mir fordert? Ich glaube, dass Sören Kierkegaard vergessen hat, in welche Situation Gott es reinsagt, in welchen kulturellen Zusammenhang er das sagt. Das, was wir hier so im Video gesehen haben, das kann jetzt weg, was wir im Video gesehen haben und gehört haben, dieses Individualistische, also hol dir das, was du brauchst, setz deinen Traum um, koste es, was es wolle, du weißt selber, was für dich gut ist, das gab es zu Zeiten von Abraham nicht. Zu Zeiten von Abraham gab es einen Wert und das war die Familie. Und auf dem Erstgeborenen lagen alle Hoffnungen. Abraham hatte schon einen Sohn, aber hat ihn weggeschickt und hat damit gesagt, das ist nicht mein Sohn. Das heißt tatsächlich, in dieser Geschichte, in dieser Situation, hatte Abraham nur einen. Und Gott sagt, und den opferst du mir jetzt. Und in der Bibel, im Alten Testament, in den Geboten finden wir ganz häufig Hinweise, dass der Erstgeborene den Kopf hinzuhalten hat. Und dass da ein tiefer Anspruch Gottes auf alles ist, was wir sind und was wir haben. Ein ganz tiefer Anspruch Gottes. Und das hat Abraham verstanden. Abraham wäre nie auf die Idee gekommen, seine Frau zu opfern. Das wär tatsächlich absurd gewesen. Da hätte er gesagt, das kann nicht von Gott sein. Und er wäre auch nie auf die Idee gekommen, morgens ins Zelt vom Isaak zu gehen und ihn einfach umzubringen. Auch das wäre absurd gewesen. Aber den Erstgeborenen, das Beste, was ich habe, Gott zur Verfügung zu stellen, weil er einen Anspruch drauf hat, das ist nicht absurd. Und Abraham hat gewusst, meine ganze Familie und damit mein ganzes Sein und ich selber bin zutiefst schuldig vor diesem Gott. Und er kann sich holen, was er für richtig hält. Und er kann machen, was er für richtig hält. Das hat Abraham gewusst. Und für Abraham war das keine absurde Forderung. Und ich frage mich, und heute früh, als ich das gehört habe, dass Lea gestorben ist, hat Gott die ganze Predigt nochmal umgedreht und meine Gedanken nochmal umgedreht. Was haben wir gebetet? Wir haben gefastet, wir haben gebetet, wir haben uns Nächte um die Ohren geschlagen und ich habe gedacht, das kann Gott nicht zulassen. Das kann Gott nicht. Eine 18-Jährige, die beste Freundin meines Sohnes, es gibt Dinge, die kann Gott nicht machen. Aber Gott hat einen ganz tiefen Anspruch auf alles, was ich habe. Auf mein ganzes Leben. Im 2. Mose 22, Vers 28 macht Gott diesen Anspruch klar und er sagt, deinen ersten Sohn sollst du mir geben, nach Abraham. Und Vers 29, so sollst du auch tun mit deinem Stier und deinem kleinen Vieh. 7 Tage lass es bei seiner Mutter sein, am 8. Tage sollst du es mir geben. Und dann hat Gott in seiner Gnade Möglichkeiten eingebaut, es zu umgehen. Er hat gesagt, ihr könnt die Leviten, einen Stamm, aussondern und den sollt ihr mir geben, den sollt ihr mir zur Verfügung stellen, dann kann der Erstgeborene daheim bleiben. Aber Gott hat einen ganz tiefen Anspruch auf das, was uns das Liebste ist. Und jetzt entsteht da ein Kampf, ein innerer Kampf in dem Abraham. Es bleibt ja die Zusage Gottes bestehen. Und diese Anweisung Gottes stand im Widerspruch zu allem, was Gott bisher verheißen hatte. Auf der einen Seite, und das hat Abraham sehr wohl verstanden, ist da dieser heilige Gott. Der ist heilig. Und zu dem kann ich mich eigentlich gar nicht nahen. Aber alles, was ich bin und habe, soll ihm gehören. Abraham hat sehr wohl auch über seine Schuld Bescheid gewusst. Hat sehr wohl gewusst, dass er von der Gnade abhängig ist. Da war dieser heilige Gott. Und Abraham hat gewusst, ja, der kann von mir alles fordern. Und auf der anderen Seite waren die Zusagen Gottes. Ich will euch versorgen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt her zu mir, ich will euch Leben geben. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nimmermehr dürsten. Merken wir die Spannung? Auf der einen Seite der heilige Gott. Und es gibt noch eine Geschichte im Alten Testament mit dem Erstgeborenen bei den Ägyptern. Die 10-mal die Möglichkeit hatten, hören wir 10-mal, die Möglichkeit hatten, die Israeliten ziehen zu lassen und ihre Versprechen wahrzumachen. Und 10-mal haben sie gesagt, ah nee, lieber doch nicht. Und dann greift Gott ein und richtet furchtbaren Schaden an. Und der Erstgeborene stirbt. In jeder einzelnen Familie. Auch beim Pharao. Das kann Gott. Gott ist ein heiliger Gott. Und Gott lässt sich nicht spotten. Und Gott hat einen ganz tiefen Anspruch auf unser Leben, auf alles, was wir haben. Und er ist gleichzeitig ein gnädiger Gott. Was macht Gott da mit dem Abraham? Was macht es mit dem Abraham? Ich glaube, dass der Kampf in Abraham so entschieden wurde, dass Abraham gesagt hat, und wenn Gott mir gleich alles nehmen sollte, es gibt keinen anderen, an den ich mich wenden kann. Und dann stellt Isaak noch die Frage, Papa, wir haben alles. Aber wo ist denn das Schaf? Können wir uns vorstellen, was in Abraham da abgegangen ist? Er wusste ganz genau, der Isaak, der hier mir die Frage stellt, der ist es, den muss ich opfern. Aber er sagt, und ich glaube, dass es mehr als ein Vertrösten von Isaak gewesen ist, er sagt, und Gott wird sich ein Opfer suchen. Ich glaube, mitten in dieser Situation, mitten in dieser Spannung, der heilige Gott auf der einen Seite, der gnädige Gott auf der anderen Seite, hat Abraham sagen können, am Ende bin ich überzeugt, macht Gott es gut. Und es gibt keine andere Anlaufstelle, an die ich mich wenden könnte, als dieser Gott. Am Ende wird er es gut machen. Ich ziehe es durch, was Gott zu mir sagt. Am Ende wird er es gut machen. Ich lege mein ganzes Leben, alles, was ich bin, meinen Traum, auf den ich 100 Jahre hingelebt habe und der jetzt endlich in Erfüllung gegangen ist, den lege ich Gott hin. Ich bin bereit, meinen Traum Gott hinzulegen. Und ich muss sagen, ich bin bereit, Lea in Gottes Hände zu geben. Es ist nicht mein Traum gewesen, dass eine 18-Jährige stirbt. Aber ich bin bereit, Lea in Gottes Hand zu legen und meine Wünsche und meine Gedanken in Gottes Hand zu legen. Paul Gerhardt hat es in einer ganz, ganz schwierigen Situation, der hat ja auch einiges an Kindern verloren. Müssen wir uns ja auch mal klar machen, dass es auch andere Zeiten gab, wo nicht nur 18-Jährige gestorben sind, sondern die sind reihenweise umgefallen wie die Fliegen. Und in der Zeit hat er gedichtet, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und ich bin überzeugt davon, dass dieser Vers oder dieser Gedanke, der wird auch Wege finden, wo dein Fuß gehen kann, auch wenn du nicht selber siehst, dass den der Abraham gehabt hat, als er den Berg hochgestiegen ist. Und hat gesagt, auch wenn die Situation dunkel ist und ich es nicht fassen kann, er wird Wege finden, da mein Fuß gehen kann. Das hat er mehrfach erlebt in seinem Leben. Und das, was er jetzt erleben muss, ist das Krasseste, was er erlebt hat. Und das sagt er, und wenn es bis jetzt gut gegangen ist und wenn Gott mich versorgt hat in allen meinen Schwächen, in aller meiner Not, in aller meiner Vorläufigkeit, in all meinem Versagen, in der Hungersnot vor dem Pharao in Ägypten, er wird Wege finden, wo jetzt mein Fuß gehen kann. Und ich gehe ihm hinterher. Und ich glaube, für uns besteht dieser Kampf, den Abraham da ausgeführt hat, darin zu erkennen, welche Träume eigentlich Götzen sind. Welche Träume wirklich von Gott sind und welche Träume Götzen sind. Mal kurz auf die Kinder eingehen. Der Abraham in dieser Situation hat jetzt endlich einen Sohn. Und in einer Kultur, in der Nachwuchs wirklich existenziell wichtig war, weil entweder überlebt die Sippe oder nicht. Und Familie war alles, Individuum war gar nichts, Familie war alles. Und wenn Isaak nicht gekommen wäre, dann würden wir heute über Abraham nicht mehr sprechen. Und dann wäre in diesem Sinne sein Leben sinnlos gewesen. Aber ist in so einer Situation nicht die Gefahr ziemlich groß, dass so ein Kind zum Götzen wird? Ist in der Situation die Gefahr nicht riesig, dass ein Vater entweder seinem Sohn alles durchgehen lässt oder auf der anderen Seite seine Wünsche in ihn rein projiziert und ihn nicht zur Entfaltung kommen lässt? Weil jetzt ist er ja endlich da. Jetzt habe ich es endlich erreicht. Jetzt bin ich endlich da, wo ich sein wollte. So ein Gedanke wird ganz schnell zum Götzen. Und der Kampf, der in Abraham stattgefunden hat, ist zu erkennen, dass Isaak auch zu einem Götzen werden kann, der die Stelle einnimmt, die eigentlich Gott haben sollte. Ich erlebe ganz häufig, dass Kinder entweder die Karriere stören oder zum Götzen werden. Entweder sie stören oder sie werden zum Götzen. Aber wir müssen wieder neu begreifen, wie der Abraham das auch begreifen musste, dass derjenige, der uns die Kinder schenkt, derjenige ist, den wir anbeten sollen und nicht die Kinder selber. Und dass derjenige, der die Kinder schenkt, auch einen Anspruch auf die Kinder hat. Das ist der Kampf, der in Abraham stattgefunden hat. Er musste erkennen, dass manches zum Götzen werden kann. Ich bin jetzt gerade erst bei der Hälfte. Ich mache jetzt ein bisschen schneller. Alles, was Gott mir schenkt, auch jede Gebetserhörung, auch mein Wohlstand, ist eine Gabe des Schöpfers, aber es ist nicht der Schöpfer. Und das müssen wir unterscheiden. Und mancher Traum und manche Erfüllung unserer Wünsche wird leicht zu einem inneren Gefängnis. Friedrich Nowotny hat mal gesagt, mancher Traum wird relativ schnell zum Albtraum. Dazu gucken wir jetzt ein zweites Video an. Jetzt ist Abraham da oben, zückt sein Messer Und plötzlich werden ihm zwei Dinge klar. Das dritte wird ihm nicht klar. Aber es kommen noch drei kurze Punkte. Zwei Dinge sind ihm komplett klar. Das eine ist, Gott ist der Eigentliche. Gott ist der Eigentliche. Nicht mein Sohn Isaak, Gott ist der Eigentliche. Das zweite, was ihm klar wird, ist, und es war in der damaligen kulturellen Situation auch nicht selbstverständlich, Gott will keine Menschenopfer. Damals hat man Götzen Menschen geopfert, Kinder geopfert. Und Abraham ist schlagartig klar geworden, Gott will keine Menschenopfer. Und manche von unseren Träumen, wenn sie zu Götzen werden und wir in so einem Tresor gefangen sind, fordern heute immer noch Menschenopfer. Ich glaube, so als Beispiel, wir Deutschen können da ein Lied davon singen, dass unser Nationalbewusstsein Menschenopfer gefordert hat, ist unbestritten. Aber dass der Mammon und dass unser Profitstreben und das Streben nach Gewinnmaximierung auch Menschenopfer fordert, ist uns vielleicht schon nicht mehr ganz so klar. Dass die damalige kulturelle Situation, wenn die Familie so hoch gehalten wird, was es in manchen Gebieten auf der Erde immer noch gibt, Menschenopfer fordert, ist uns relativ klar. Ehrenmorde. Ausschluss aus der Familie, wenn einer nicht richtig tickt. Dass unser Individualismus, den wir für selbstverständlich und für gut halten und der auch seine Vorteile hat, Menschenopfer fordert, ist uns nicht auf Anhieb klar. Aber der fordert auch Menschenopfer. Denn das, was wir im ersten Video gesehen haben, ich weiß selber, was für mich gut ist. Wenn ich das durchziehe, geht es immer auf Kosten von anderen. Was Abraham schlagartig klar geworden ist, Gott will keine Menschenopfer. Und Gott öffnet eine Tür. Er ist ja zum Brandopfer nach da oben gestiegen, zum Brandopfer. Und das Brandopfer war dazu da, dass die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, egal was bis zu diesem Zeitpunkt war, die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt wird. Und auch die Gemeinschaft zwischen Mensch und Mensch. Das Brandopfer wurde anschließend gemeinsam verspeist. Das heißt, Gott baut eine Möglichkeit, wie wir Menschen trotzdem uns Gott nahen können. Und wenn man es richtig übersetzt, dann ist Brandopfer ein Beruhigungsopfer. Aber nicht in dem Sinne, dass wir damit zu Gott kommen und sagen, okay, jetzt habe ich dir was geopfert, jetzt darfst du dich wieder beruhigen, dein Zorn ist vorbei. Sondern so verstanden, dass wir durch dieses Brandopfer bei Gott zur Ruhe kommen. Das ist Brandopfer. Und das ist das, was sich da oben abgespielt hat. Nachdem Isaak seinen Sohn in Gottes Hände gelegt hat, durfte er ihm sich nahen und sagen, jetzt darf ich bei dir zur Ruhe kommen. Ich nehme alles aus deiner Hand. Und dann das Dritte. Das konnte Abraham nicht ahnen. Das glaube ich nicht, dass er das verstanden hat. 2000 Jahre später, ich weiß es nicht genau, es kommt auch nicht drauf an, ist im gleichen Gebirge, wo Abraham seinen Sohn hätte opfern sollen, keine 200 Meter Luftlinie entfernt einer gestorben. Da ist einer gekreuzigt worden. Im gleichen Gebirge, an diesem Ort. Gott wird sich ersehen, ein Opfer. Was bedeutet, Gott hat Sehnsucht nach uns. Und interessant finde ich schon, dass Gott zu Abraham sagt, jetzt weiß ich, dass du mich liebst, denn du hast deinen einzigen Sohn nicht verschont. Gibt es einen größeren Liebesbeweis als den, dass einer seinen einzigen Sohn nicht verschont, um meinetwillen? Plötzlich dreht Gott es komplett rum und sagt, Abraham, das, was du nicht hinkriegst, das mache ich selber. Du darfst dich vorläufig mir nahen durch ein Brandopfer, aber das Eigentliche mache ich selber. Und dazu gibt es nur einen einzigen Grund, und das ist der, dass Gott vorbehaltlos Ja zu mir sagt. Vorbehaltlos. Und sagt, ich möchte ohne dich nicht mehr sein. Ich weiß, du kriegst es nicht hin. Und deswegen erledige ich das für dich. Und im Römerbrief steht wieder die gleiche Formulierung. Da sagt Paulus, Römer 8, Vers 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wenn wir zu Gott sagen, jetzt drehen wir es nochmal um, ja? Gott hat zu Abraham gesagt, jetzt weiß ich, dass du mich liebst, du warst bereit, mir sogar deinen eigenen Sohn zu opfern. Und wir sagen zu Gott, jetzt weiß ich, dass du mich liebst, du warst sogar bereit, deinen eigenen Sohn zu opfern. Da fällt es dann ein Stück weit leichter, Gott mehr zu vertrauen als mir, meinen Träumen und den Menschen. Und ich glaube, jetzt an dieser Stelle sind wir aufgerufen, unsere Isaaks loszulassen. Viele Enttäuschungen und Schwierigkeiten in unserem Leben rühren aus meiner Sicht daher, dass wir an unseren Isaaks festhalten. Dass wir sagen, und das kann mir Gott nicht nehmen. Und das ist mir so wichtig, da kann und will ich nicht drauf verzichten. Ich glaube, wenn wir Punkte haben in unserem Leben, wo wir sagen, vielleicht sind es unsere Kinder, wo wir sagen, und wenn Gott mir das wegnehmen sollte, dann zieht es mir komplett den Boden unter den Füßen weg, dann ist das ein Götze. Dann sitze ich in so einem Tresor und sehe die Realität Gottes nicht mehr und halte mich an diesen Geldscheinen fest in dem Bild von dem Video. Ich glaube, wenn wir in so eine Situation kommen, dass Gott uns das wegzieht oder dass wir auf was verzichten müssen und wir den Gedanken haben, und jetzt hole ich mir das zurück, weil ich das brauche und ich räche mich und ich werde verbittert, dann ist es ein Götze. Wenn alles zusammenbricht, bin ich überzeugt davon, wenn wir in einer Sackgasse sind, wenn wir frustriert sind über einen Verlust, dann ist die einzige Frage, die uns da dabei hilft, ist die, sollte nicht Jesus jetzt diese Lücke ausfüllen? Jesus selber? Oder anders formuliert, ich glaube, dass es Situationen gibt, wo wir feststellen, erst wenn Jesus alles ist, was mir geblieben ist, erst wenn Jesus alles ist, was mir geblieben ist, dann kann ich erfahren, dass Jesus mir auch alles gibt, was ich brauche. Aber dazu muss ich meine Lieblingsträume loslassen. Ich glaube, dass sich auch deswegen in unserer Gemeindelandschaft in Deutschland so wenig tut, weil wir so Isaaks haben. Der Joe hat es in der Anmoderation gesagt, dass er überlegt, dass es Dinge gibt, wo er überlegen muss, alles aufzugeben. Ich glaube, wir Deutschen haben ein Problem mit Sicherheit. Dass wir sagen, daran halte ich mich fest. Ich habe bei Spring mit Ulrich Parzani sprechen dürfen, und der hat gesagt, weltweit ist über die Deutschen eigentlich, außer dass sie jetzt Flüchtlinge aufnehmen, nur bekannt German Angst. German Angst. Und ich glaube, da ist ein Zusammenhang. Wir leben in einem unglaublichen Wohlstand, verbunden mit einer unglaublichen Sicherheit, und weltweit ist bekannt German Angst. Wir haben so eine Angst, so ein bisschen was zu verlieren. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir nicht wissen, dass da einer ist, der die Lücke auffüllt. Und dass der uns dann wirklich alles geben kann, was wir brauchen. Nicht nur wieder zum Brandopfer. Ich glaube, ein zweiter Punkt, und damit höre ich auf, den Abraham gespürt hat, ist der, das steht im Hebräerbrief, wo der Schreiber vom Hebräerbrief diese Geschichte erwähnt, schreibt er, Abraham wusste, dass Gott sogar Tote erwecken kann. Ja, Abraham wusste, alles wird gut. Alles wird gut, wenn ich mich diesem Gott anvertraue, wird alles gut. Egal, ob ich meine Sicherheiten, egal, ob ich meine Zukunft aufgebe oder ob ich das nicht tue. Alles wird gut. Und seit Jesus wissen wir das doch. Jesus hat den Tod besiegt, Jesus ist auferstanden. Alles wird gut. Wer sich auf diesen Jesus verlässt, da bin ich überzeugt davon, wird erleben, dass es Auferstehungen in seinem Leben gibt. Dass Gott Lücken ausfüllt. Dass Gott ganz neue Perspektiven gibt, von denen wir noch nicht zu ahnen wagten. Und dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir sagen, wie der Schreiber vom Psalm 73, wenn ich nur dich habe. Gott, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und dann könnten wir beten, ich fürchte, du verlangst von mir, dass ich auf etwas verzichte, ohne dass ich mir mein Leben bisher nicht vorstellen konnte. Aber solange ich nur dich habe, kann ich alles andere entbehren. Das singen wir ja immer. Das singen wir ja immer. Aber dann gehen wir raus und haben es vergessen. Aber solange ich nur dich habe, kann ich alles andere entbehren. Du selbst bist mein Reichtum, die Quelle meiner Liebe, meiner Ehre und meiner Sicherheit. Dich werde ich nie verlieren. Also, stoßen wir unsere Isaaks vom Thron, bitte. Wir singen jetzt ein Lied, das sehr, sehr gut passt. Das heißt, in dir ist mein Leben. In dir meine Stärke. In dir meine Hoffnung. Ich preise dich mit all meinem Sein. Ich preise dich mit all meiner Kraft. Mit all meinem Sein, mit all meiner Kraft. All meine Hoffnung ist in dir. Und wenn Ihnen während dem Lied, und darum bete ich, irgendwas einfällt, worauf Sie fälschlicherweise Ihre Hoffnung setzen, dann lassen Sie es los. All meine Hoffnung ist in dir. Amen.